Ihr Lieben, ich schaue mich euch mal kurz an. Ich kenne euch ja noch gar nicht. Schön, dass ihr alle da seid. Am Sonntag, am Tag des Herrn. Ich bin eigentlich jetzt eine ganze Weile in Hannover gewesen, 4 Jahre. Ist eigentlich wie ein Heimspiel, so ungefähr. Aber seit kurzem in Weihe, in der Nähe von Bremen, weil meine Frau hat dort eine Gemeinde gegründet und ich wollte sie da nicht rausreißen und dann habe ich es ganz nach dem, einer der ersten Dinge, die Gott so zu den Menschen gesagt hat, ist, dass der Mann seiner Frau anhängen wird und seine Familie verlassen wird. Dieser Punkt, wenn der wirklich ernst genommen worden wäre in der Bibel und auch in der Kultur, in der israelitischen, dann würde sich komplett das System ändern. Weil zwei Familien, wenn du eine Tochter hast oder einen Sohn, ist es total anders. Die Tochter fütterst du hoch, bis sie groß ist, bis sie arbeitsfähig ist. Und dann ist es so gewesen, dass sie eigentlich die Familie verlassen hat und der Familie des Mannes angehangen hat. Aber wenn es ernst genommen wäre, hätte der Mann die Familie verlassen. Eine Arbeitskraft wäre der Familie weg in eine andere Familie gegangen, wenn sich das durchgezogen hätte. Würde die Stellung des Mannes niedriger sein als die Stellung der Frau. Weil die Frau wird sich irgendwann verdoppeln. Aber gut, das ist so zum Einstieg. Ich habe es versucht. Ich bin meiner Frau gefolgt und mal schauen, wie es weitergeht. Hier seht ihr einen Text, der ist ganz früh in Exodus schon gewesen. Da hat Gott sich dem Mose offenbart, am brennenden Dornbusch. Und warum er sich ihm offenbart hat, zeigt dieser Text. Es heißt darin, und der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner Treiber oder auch Sklaven, Händler, Sklaven, Halter, kann man auch übersetzen, habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Lande hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott zeigt sich dem Mose und zeigt Mose auch gleich, warum er sich ihm zeigt. Weil Gott hat gesehen, wie es seinem Volk geht. Gott hat geschaut und gesehen, dass sein Volk im Bedrängnis ist, dass sein Volk unter der Herrschaft von anderen Menschen steht. Wenn ich so dran denke, was das Schlimmste wäre, was mir auf dieser Welt passiert, dann ist das wirklich das Schlimmste. Unter der Herrschaft von Menschen zu stehen, die mir böse sind, die mich kaputt machen wollen. Menschen können sehr grausam sein. Amen. Ja, so ist es leider und so ist es wirklich. Wenn man ausgeliefert ist, dann heißt das auch damals in der Zeit als Sklave. Du warst ausgeliefert hundertprozentig. Du konntest jeden Tag getötet werden und die Leute, die dich töten, wurden nicht bestraft dafür. Du warst in der Hand von Menschen, die entscheiden konnten, ob du leidest, wie du leidest, ob dein Kind stirbt, nicht stirbt, die konnten machen, was sie wollen mit dir. Wenn man an die Ägypter denkt, was haben sie getan? Sie haben gesehen, okay, das Volk ist zahlreich. Sie haben Angst bekommen und gesagt, okay, Hebammen, wenn ein männlicher Nachfahre geboren wird, ein männliches Kind, dann bringt es sofort um. Das ging von den Pharaonen an die Hebammen aus. Die haben sich nicht dran gehalten, ja, aber trotzdem. Es wurden alle Männer dann auch irgendwann getötet, bis auf einen, zu dieser Zeit Mose. Mose hat es geschafft. Gottes Wege sind größer als die Wege der Menschen. Und dieser Mose, dem offenbart sich Gott und zeigt sich ihm und sagt ihm, ich habe gesehen, ich schaue hin, ich schaue nicht weg. Ich habe ihr Stöhnen gehört, ich habe ihre Schreien gehört. Und das können wir auch für uns annehmen, dass Gott uns sieht, auch unser Stöhnen und unser Schreien hört. Aber auch das Stöhnen und Schreien, was in der Welt passiert. Er kennt die Schmerzen der Menschen, die ausgeliefert sind gegen andere Menschen. Er weiß es ganz genau. Er ist Jesus. Er ist der Vater. Er ist der Sohn. Er ist der Heilige Geist. Er hat es genau erlebt. Und für ihn ist Zeit keine lineare Sache, die irgendwann eins nach dem anderen kommt. Für Gott ist es so, dass er schon alles in dem Augenblick, ist schon die ganze Zeit, alles passiert. Also er weiß es auch, wenn er davon spricht, die Schmerzen und dem Ausgeliefertsein, hat er auch schon Jesus. Er in menschlicher Form auf dieser Welt, den Menschen ausgeliefert, geschlagen, von seinen engsten Freunden, weggeschmissen, kaputt gemacht, die Sünden für die ganze Welt ertragend. Alleine, verlassen am Kreuz. An diese Schmerzen denkt er. Er weiß es, was es bedeutet, ausgeliefert zu sein. In die Hand von Menschen, die nichts Gutes mit einem wollen. Und trotzdem, was macht er? Oder gerade deshalb sagt er, ich bin herabgekommen. Er ist gekommen zu den Menschen, um sie zu befreien, um sie rauszuführen. Gott herabgekommen. Von wo ist er herabgekommen? Vom Himmel, vom Paradies. Er hat sich runter in diese Erde, in diesen Schmerz begeben, in die Schrecklichkeit. Er hat sich dem Schmerz ausgesetzt und er hat es nicht mehr oben ausgehalten. Er ist nicht da oben und hat gesagt, okay, ich habe alles, was ich brauche, fertig, aus. Könnte er auch sagen, hat er auch. Er braucht uns nicht, er braucht überhaupt niemanden und gar nichts. Aber er ist runtergekommen, weil er den Schmerz fühlt, weil er bei uns ist, bei den Israeliten damals und auch bei uns heute. Er kommt zu dir und er kommt zu allen, die Schmerzen haben, die leiden, die kaputt sind. Und warum kommt er? Er kommt, um zu erretten. Gottes Charakter ist es, er will die Menschen retten. Er möchte die Menschen ins Heil hineinziehen, in die Liebe hineinziehen, vom Tod ins Leben führen, von Lebensumständen, die wirklich in den Tod führen, zu Lebensumständen, die ins Leben führen. Er möchte das Tote wieder lebendig machen, das Kaputte heilen. Das geknickte Rohr bricht er nicht ab. Er richtet es wieder auf. Den erlöschenden Docht, er gibt wieder neues Feuer. Er lässt die Menschen nicht alleine. Und was macht er? Er führt, er möchte sie hinaufführen, nicht hinunter, sondern er möchte sie hinaufführen, immer näher, hin zum Himmel, schon auf dieser Erde. Ein Stück Himmel auf Erde. Auf Erden, Entschuldigung. Er will den Himmel auf die Erde bringen und das hat er durch Jesus Christus getan, aber das hat er auch schon vorher dadurch getan, dass er den Menschen beigestanden ist, dass er ihnen im Schmerz begegnet ist, sie an der Hand genommen hat und rausgeführt hat. Dieses Rausführen hat eine ganze Weile gedauert und so ist es auch heute noch. Wenn man sich von Gott rausführen lässt aus dem Schmerz und dem Verlust, dann dauert das manchmal. Aber dieses Rausführen bedeutet auch, er nimmt uns ernst. Er nimmt uns mit, aber er beamt uns nicht raus. Das ist nicht so, dass es uns schlecht geht und dann nimmt er uns, zack, es geht uns nicht mehr schlecht. Alles gut, alles okay, alle Schmerzen vergessen, alles super. Nein, er geht mit uns einen Weg. Einen langen Weg manchmal. Nicht, weil Gott unbedingt einen langen Weg mit uns gehen muss, sondern weil wir einen langen Weg brauchen, auch wenn wir ihn nicht wollen. Ja, natürlich will ich von Schmerz ins Leben, da will ich gebeamt werden, von einem Ding zum nächsten. Natürlich, wenn es mir schlecht geht. Ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Ich will nicht unter Menschen sein, die mich kaputt machen wollen. Unter Lebensumständen, die mich kaputt machen. Ich möchte sofort Heilung erfahren. Aber warum macht es Gott nicht? Warum macht er es nicht sofort? Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte es gern oft so. Aber ich denke, dass er es besser weiß. Er geht mit uns den langen Weg und auf dem Weg passiert was. Ich glaube, weil er uns liebt, darum geht er mit uns. Hört sich immer wieder das Gejammer von uns an. Immer wieder hört er sich von uns an, Gott, ich kann nicht, ich bin zu klein, ich bin zu, oh mein Gott, warum hört es nicht endlich auf? Warum ist es immer so, oh mein Gott, wo bist du? Ich bin so alleine. Und er die ganze Zeit nebendran und denkt sich, ja, jetzt nimm doch meine Hand, ich gehe doch voran, komm doch einfach. Und er hört sich's trotzdem an, er geht mit uns auch diesen Weg, der auch für ihn lange ist. Der auch für ihn nicht einfacher ist, als wenn er uns beamen würde. Und das zeigt mir, dass er uns wirklich liebt und ernst nimmt. Dass er uns in uns mehr sieht, als wir in uns sehen. Er sieht in uns, dass wir Überwinder sind. Dass wir Schmerzen überwinden können, dass wir unser Herz auch verändern lassen können von ihm. Ich habe ein Beispiel. Ja. Ich war mit meiner Frau den November über auf den Philippinen. Wir haben verschiedene Projekte angeschaut, ganz viel mit Straßenkindern. Und übrigens habe ich in Kronsberg, die haben mir einen Monat im Jahr freigegeben, um missionarische Projekte anzuschauen. Also könnt ihr euch vielleicht auch mal für euren Pastor überlegen, ob das was wäre. Wir sind immer wieder mit ganz frischem Wind in die Gemeinde gekommen, mit ganz interessanten Ideen, Dingen, die uns bewegt haben. Und dort war ein sehr interessantes Projekt, das ging schon über 30 Jahre. Da sind 62 Leute angestellt, von diesen 62 sind 60 Filipinos gewesen. Die Deutschen haben sich immer mehr zurückgezogen und haben auch sie aufgebaut und in Verantwortung gebracht. Und dieses Projekt hat 4 Häuser, wo sie 2 für Jungs, 2 für Mädels, 1 für die Kleineren, 1 für die Größeren. Und wir waren dort, haben mit den Kids gespielt und so. Und da war ein Junge, der hat sich Kartons genommen und in der Ecke sowas zum Liegen und sowas aufgebaut. Ja. Natürlich, das kennt er. Auf dem Fischmarkt aufgewachsen, als Straßenkind, hat sich jeden Abend so seine Kartons zusammengesucht, seinen Platz zum Schlafen und das hat er dort auch noch gemacht. Manche haben Essen, die waren noch nicht lang da, haben Essen in die Taschen gepackt, irgendwo anders gebunkert, haben irgendwas zu essen gekriegt und haben es halt irgendwie gehortet, sich irgendwo reingesteckt. Manche von euch, es gibt auch noch mein Opa zum Beispiel, in der Generation, der wusste, was es bedeutet, Hunger zu haben. Der hat sich auch immer irgendwo was mitgenommen, immer irgendwo was in Reserve gehabt, weil er wusste, wenn irgendwas passiert, ich habe eine Sicherheit da. Weil er eben den Mangel auch kannte. Und so war das mit den Kids dort auch. Die mussten langsam erst hineinwachsen. Langsam in das hineinwachsen, dass genug da war, dass sie einen Schlafplatz hatten, dass sie versorgt waren und dass Gott mit ihnen ist. Dass sie nicht alleine mehr kämpfen müssen in diesem Leben. Gott ist der, der an ihrer Seite ist. Und das ist bei uns auch ab und zu so, dass wir eine gewisse Weile brauchen, um aus der Sklavenmentalität hinauszukommen. Aus dem, dass wir gefangen sind in Gedanken, in Situationen, die gar nicht mehr da sind, die eigentlich keine Macht mehr über uns haben. Aber wir leben trotzdem oftmals immer noch darin. Das heißt auch die Waisenkind-Mentalität. Und das passt auch sehr gut zu dem Beispiel von diesem Jungen. Und das war nicht der einzige. Sehr viele haben eine ganze Zeit gebraucht, bis sie es ablegen konnten, ihr altes Leben, diese Lügen, die ständig über sie ausgesprochen wurden, diese Erfahrungen, die sie geprägt haben. Und dann wirklich in der Kraft und mit der Kraft Gottes unterwegs zu sein. Das hat viele Jahre gedauert. Auch wenn ich in mein Leben schaue, das hat Gott erneuert unseren Geist. Und vieles erneuert er sofort. Das gibt manchmal auch so einen Beamungsprozess. Aber einiges ist erst auf dem Weg. Auf dem langen Weg heilt das. Sklaven. Sklaverei ist kein Problem der Israeliten nur gewesen. Was denkt ihr, was für eine Zeit in der Welt, die ihr so im Kopf habt, was für eine Zeit gab es wohl die meisten Sklaven auf der Welt? Wer hat das gesagt? Das ist der Musterschüler da hinten hier, gell? Ja. Ach, schade, ich wollte erst, dass sie, zur Zeit Amerikas, wo die Sklaven. Nein, heute, es ist wirklich so. Heute, zu dieser Zeit, heute, jetzt, haben wir die meisten Sklaven auf der ganzen Welt. Sklaven, die in Arbeit sind, die wirklich für andere Leute schuften müssen, nicht mehr rauskommen, seit Generationen. Sklaven, die als Mädchen verheiratet werden, billige Arbeitskräfte sind. Sklaven, die in die Sexarbeit kommen. Auf den Philippinen ganz viel, auch ganz viel Kinder und so. Ich habe selber Sachen erlebt, wo so ein Junge zu mir kam und mir angeboten hat, ob ich nicht möchte. Ja? Ein Junge, ganz kleine, seine Augen tot, seine Augen wirklich eine Maske, kein Leben, funktioniert. Und das ist die Realität, in der wir uns heute befinden. Gott hat damals aus der Sklaverei befreit und er befreit immer noch aus der Sklaverei. Was hat er gemacht? Ist er selbst hingegangen und hat sie alle befreit? Auch, aber er hat Mose berufen dazu. Er hat einen Menschen dazu berufen, dass er es tut. Und ich denke, dass wir auch berufen sind dazu, es zu tun. Das ist nicht die Sache Gottes nur. Ach, der macht es schon. Gott hat sich damals schon Mose gesucht. Warum Mose? Ich glaube, er hat sich Mose gesucht, weil Mose, so wie wir, immer wieder ein großes Aber hat. Ach, ich gehe überhaupt nicht nach meinen Aufzeichnungen drum. Ach, das Folie 4, okay. Das große Aber. Was hat Mose zu Gott gesagt? Aber, sie werden mir nicht glauben, nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, Jehova ist dir nicht erschienen. Was hat Gott gesagt? Ich bin mit dir, mach dir keine Sorgen, das wird, ja. Ach Herr, ich bin kein Mann der Rede, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Dann hat Gott zu ihm gesagt, ja und was denkst du, wer den Mund und die Zunge gemacht hat? Mach dir keinen Stress, ins Neudeutsche übersetzt. Geh einfach, geh, ich bin mit dir. Und dann nochmal, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Aber nicht so, dass es wirklich gemeint hat, ja, sende doch, durch wen du senden willst, selbst wenn ich bin, sondern eher so, sende doch, durch wen du senden willst, irgendjemand anderen. Ja? Und dann ist Gott richtig sauer geworden, richtig sauer. Hat gesagt, ja gut, jetzt sende ich da dich aber mit deinem Bruder, der hilft dir dann. Ja? Und jetzt Ruhe im Karton. Wie oft haben wir ein Aber, wenn Gott uns senden möchte? Manchmal sind wir in der Position, da brauchen wir Rettung. Da brauchen wir Hilfe. Und manchmal sind wir in der Situation, wo Gott uns gebrauchen will, wo Gott mit uns Menschen begegnen will, die er auf dem Herzen hat, die Hilfe brauchen, die jemanden an ihrer Seite brauchen, weil sie selbst nicht stark genug sind, rauszukommen. Was ist unser Aber? Unser Aber, das uns aufhält, Menschen die Hand aufzulegen. Feigheit, ja, manchmal ist es feige, manchmal ist es Bequemlichkeit, ich habe gerade was anderes zu, manchmal sind es Aber-Ausreden, aber ich bin doch gar kein Evangelist und Missionar und kein was auch immer, ich bin so nicht, ich bin ganz gering oder was, wie auch immer. Diese ganzen Aber, jeder kennt sie, jeder hat sie, ich habe sie. Ihr habt sie wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich kenne euch nicht, aber ich denke auch, dass ihr diese Aber habt. Aber es gibt auch Dinge, die wirklich, wo ich mir gedacht habe, Gott, aber was ist denn wirklich jetzt? Ist es unsere Aufgabe oder was willst du eigentlich von uns? Das Markus-Evangelium ist das Evangelium, was als erstes verschriftlicht wurde. Das ist das älteste Evangelium, sagt man. Die ersten Abschriften sind so, es gibt noch andere Epheser und sowas, wo man sagt vielleicht, dass es das erste ist, oder? Habe ich richtig? Erster Teil ist Thessalonicher, da schaut er hier schon wieder so ein Einsatzschüler. Aber eben auch das Markus-Evangelium ist von den Evangelium das älteste, die älteste Abschrift, also sehr nah dran, sehr, sehr nah dran. Und was ist das Letzte, was Jesus, bevor er auffährt in den Himmel, noch zu uns gesagt hat? Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufnehmen und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen nicht schaden. Ich bitte euch, mit dem irgendwas Tödliches trinken, das ist jetzt keine Aufforderung. Aber wenn es euch passiert, dann könnt ihr euch dran halten, ja? Man soll Gott nicht versuchen, heißt es auch in irgendwie. Aber Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Oder auch Kranken heißt es eigentlich. Und es bedeutet nicht nur, denke ich, dass es Kranke sind, indem dass sie körperlich krank sind, sondern ich denke auch, dass es Leute sind, die geistlich, die von der Psyche her auch krank sind, die in dieser Sklavenmentalität gefangen sind, die da selbst nicht rauskommen. Und da sind wir gefragt, ganz persönlich, lege ihnen die Hände auf. Was heißt es, die Hände auflegen? Das ist ein Projekt in der Hauptstadt Manila. Von der Allianzmission, von der FEG, quasi ein Projekt, auch schon über 30 Jahre. Und dort gibt es ein Drop-in-Center. Und diese Drop-in-Center sind, dass sie 5 Tage die Woche offen haben. Die Kinder leben in Slums nebendran. Manche haben Eltern, manche haben keine, manche haben nur Großeltern, die leben auf der Straße, aber sind sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Backgrounds, aber die meisten sind am Rande der Gesellschaft sehr arm, in so Drogenmilieus sind die auch unterwegs und so, Prostitution, Drogen, alles, was man sich so denkt, so die Hölle auf Erden, so ungefähr. Ja? Aber sie leben dort und sind dort aufgewachsen. Mit ihnen kann man machen, was man möchte. Die Eltern machen mit den Kindern, was sie wollen. Die Gesellschaft macht mit den Kindern, was sie will. In Manila und überhaupt auf den Philippinen ist der Handel mit Kindern und die sexuelle Ausbeutung von Kindern extrem hoch, weil die Kinder dort die sind nicht wertvoll, die haben ihren Mund zu halten, die haben in der Gesellschaft keine Stimme. Das sind die in der Gesellschaft, deren Schreie man nicht hört. Die haben kein Gewicht. Kadosch, heilig. Heilig bedeutet auch Gewicht haben. Gott hat Gewicht. Wenn er was sagt, dann hört man auf ihn, weil er Gewicht hat, weil er stark ist, weil er der Mächtigste ist, den es gibt. Aber diese Kinder haben keine Stärke, haben kein Gewicht. In dem Drop-in-Center, was passiert da? Sie kommen rein, es sind so 2 Schichten, weil die Schule auch in 2 Schichten ist. Ja? Vormittags und dann so nachmittags. Kommen so ungefähr 20 Kinder, 16, 20, ach keine Ahnung, 25 Kinder kommen da an. Und das Erste, was sie dort machen, ist, sie kommen an und dort sind 2 Duschen. Sie können sich duschen. Jeden Tag kommen sie hin, geben ihre alten Klamotten ab, die werden gewaschen und dann kriegen sie am nächsten Tag die vom vorherigen Tag die Klamotten angezogen, also kriegen sie dann hin, können sich anziehen, ganz frisch gewaschen. Und das hat mich so berührt. Wir haben ein Buch gelesen, meine Frau und ich, in dieser Zeit, Der Gesang der Flusskrebse heißt dieses Buch. Ich war am Flughafen und habe gedacht, oh, ich brauche noch was zu lesen. Da habe ich mir umgeschaut, diese ganzen Liebesromane. Auf jeden Fall, das hat mich angesprochen, habe ich mitgenommen. Und dieses Buch handelt von einem Mädchen, was irgendwann mit 8, 7 Jahren alleine in den Mooren von Amerika irgendwo in so einer Hütte lebt. Die Mutter ist gegangen, der Vater Alkoholiker. Irgendwann war sie alleine. Sie hat dann irgend so eine Freundschaft aufgebaut mit einem, wo sie immer wieder mit ihrem Boot hingefahren ist. Der hat ihr Sprit gegeben und sie hat Muscheln eingetauscht gegen so andere Nahrungsmittel und so. Und dieser eine hat eine Frau gehabt. Und diese Frau, es war irgendwann mal so eine Szene, hat diese Frau ihr ein Kleid mitgebracht. Und hat zu ihr gesagt, hier, dieses Kleid hat sie ihr geschenkt. Das ist für dich, Prinzessin. Ja? Und das hat mich so bewegt, weil es über dieses, wir geben dir Essen, wir sind neben dir und versuchen die grundlegenden Dinge für dich zu regeln und mit dir zu regeln, das geht viel mehr darüber hinaus. Es geht um die Würde der Kinder, um die, dass sie wirklich gesehen werden. Ja? Du bist eine Prinzessin Gottes, das bist du. Du bist nicht die Verlassene, die Einsame. Alle gehen weg von dir, keiner bleibt da. Gott sieht dich und Gott sieht dich in dem, wer du bist, als Prinzessin, als Tochter des Höchsten. Und das hat mich so bewegt und dann waren wir in diesem Zentrum und es war genauso. Dort, wenn ihr mal schaut, da gibt es so kleine Lehreinheiten auch bei denen, weil sie die Schule ist nicht so gut, dann helfen sie denen so auch wenigstens schreiben und lesen zu lernen. Meine Frau ist hier mit einem Kind. Und dann gibt es noch was. Das, wenn ihr jetzt in der Mitte seht, ja. Es gibt nicht nur Essen und Basteln, ja. Essen, Basteln, nicht zu verwechseln. Und hier in der Mitte seht ihr das. Da ist wirklich eine Prinzessin. Schaut ihr sie an. Meine Frau macht ihr die Haare, der andere schneidet ihr die Fingernägel und so. Das ist auch ein wesentlicher Punkt von diesem Drop-In-Center, dass jede Person, jedes Kind wird einzeln von Erwachsenen auch betreut. Kriegt die Fingernägel gemacht, kriegt die Haare geflochten, durch die Haare gebürstet, weil sie ganz einzeln gesehen sind, ganz individuell, weil wir ihnen zeigen wollten und sie dort ihnen zeigen wollten, du bist wichtig. Du Kleine, die sonst in der Gesellschaft untergeht, die keine Stimme hat, du bist wichtig, du bist gesehen, wir sehen dich und Gott sieht dich. Und das hat mich wirklich bewegt. So sind wir aufgefordert, Schwachen die Hände aufzulegen. Manchmal sind wir die Schwachen und uns muss die Hand aufgelegt werden. Aber manchmal sind wir auch herausgerufen von Gott, dass er sagt, du bist stark. Du bist so stark, dass du andere helfen kannst. Und deine Aber, die werden sich auf dem Weg verflüchtigen, weil Gott wird diese Aber wegnehmen. Gott ist mit dir. Er sagt zu Mose, ich bin mit dir. Ich habe den Mund, ich habe die Zunge gemacht. Alle Aber, die Mose so hatte, hat Gott aufgelöst und gesagt, es stimmt nicht, das ist kein Aber. Und so schau, jetzt auch. Lass dich von Gott ansprechen. Ich möchte eine Zeit der Stille uns schenken, wo wir nicht miteinander reden, wo wir mit Gott ins Gespräch kommen, wo wir uns von Gott ansprechen lassen können. Ob er dich jetzt anspricht, abgehe nach Manila, ja, oder was auch immer. Wenn ihr Lust habt, ich habe Kontakte dorthin, ihr könnt gerne zu mir kommen. Und wenn das so ist, dann ist es auch ein Weg von Gott für dich. Oder vielleicht hat er Leute neben dir, wo du weißt, okay, die sind ein bisschen anstrengend vielleicht auch. Manchmal ist es auch so, also ist manchmal so. Menschen, die schwach sind, können auch wirklich auch anstrengend sein. Aber wo er dich auffordert, wo du eben dein Aber sagst, aber die sind so anstrengend, aber ich habe keine Zeit, aber ich, wo er vielleicht dich jetzt herausfordert und trotzdem, ich bin bei dir und gehe mit dir. So möchte ich, dass wir eine Zeit der Stille haben, wo jeder mit seinem Papa ganz normal ins Gespräch kommen kann. Ich gebe 4 Minuten, dass ihr so ein bisschen danke Gott, dass du die Schwachen auf der Welt siehst, dass du hilfst, dass du nicht wegschaust, dass du befreist und dass du uns herausforderst, mit dir mitzugehen, Herr. So lass uns deine Knechte sein, deine Kinder, die wissen, dass du mit uns bist, egal wie groß unser Aber auch ist. Wir vertrauen darauf, dass du uns zeigen wirst, wer für uns und wann dran ist, dass wir die Hände auflegen. Und auch wann es dran ist, dass wir die Hand von anderen aufgelegt bekommen müssen. Danke, Herr, dass du uns aufrichtest, dass du die Güte, die du uns schenkst, dass wir sie weitergeben dürfen an viele andere. Begegne den Kindern auch in Manila. Zeige ihnen, dass sie wertvoll sind, dass sie gesehen sind von dir, dass sie deine Prinzen und deine Prinzessinnen sind, Jesus. Dass sie wirklich Wert haben, weil sie für dich wertvoll sind. Lass sie auch für uns wertvoll sein. In Jesu Namen. Amen.